Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik trifft Wirklichkeit, ein Podcast der AKG-Kliniken. Wir sprechen heute über eine mögliche Vorhaltefinanzierung, die in der Krankenhausreform vorgesehen ist, was daran besonders ist, wie sie eingesetzt werden kann und wie sie die interdisziplinäre Versorgung verändern kann. Das werden heute Themen sein, die wir besprechen wollen. Neben Nils, dem Geschäftsführer der AKG-Kliniken, ist heute Matthias Mudra. Er ist Verwaltungsdirektor und Prokurist eines kommunalen Großkrankenhauses im Podcast mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Schön, dass wir wieder einen spannenden Gast haben.
Hallo.
Matthias, auf eurer Website steht folgender Satz. Als Verwaltungsdirektor trägt Matthias Mudra die Verantwortung dafür, die bestmögliche Medizin in Kombination mit einer hohen Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Jetzt ist mal meine Frage, was hat das mit Vorhaltefinanzierung zu tun, beziehungsweise wie hilft die geplante Vorhaltefinanzierung bei diesem Vorhaben eigentlich euch als kommunales Großkrankenhaus?
Ja, also erstmal an dem Satz ist natürlich ganz wichtig, dass die Medizin ganz vorne steht, weil wir sind ein Krankenhaus und unser Hauptzweck liegt darin, die Versorgung sicherzustellen und nicht als Wirtschaftsunternehmen zu fungieren. Aber natürlich müssen wir auch wirtschaftlich arbeiten. Ich halte es auch für hoch sinnvoll, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten, denn schließlich muss ja irgendjemand das Ganze bezahlen. Und das ist dann nachher der Beitragszahler und der soll ja auch nicht unnötig belastet werden mit unwirtschaftlichen Kosten. Das ist so meine Philosophie, die dahinter steckt und das halte ich für sehr wichtig. Bezüglich der Vorhaltefinanzierung vielleicht ein kleiner Schwenk in das bisherige System. Bisher haben wir ein System, das auf einer Vollkostenrechnung basiert. Dieses System setzt Anreize zur Fallzahlsteigerung und Verweildauerreduzierung. Letzteres war damals bei der Einführung auch gewünscht. Ersteres ist eine Nebenwirkung, die nicht so erwünscht war. Das hat dann dazu geführt, dass die Krankenhäuser eben nicht nur Verweildauerreduzierung betrieben haben, sondern auch versucht haben, den Wettbewerb um die Patienten zu erhöhen. Und das hat wiederum auch dazu geführt, dass Doppelstrukturen aufgebaut haben, dass man ein höheres Versorgungsangebot hat und dann entsprechend auch für Patienten attraktiver ist. Das wiederum ist volkswirtschaftlich nur bedingt sinnvoll, weil man dann natürlich mehrfach Kosten hat. Ja, und für uns jetzt als kommunales Großkrankenhaus bietet die Vorhaltefinanzierung einen Weg raus aus diesem Hamsterrad, eine gute Perspektive, die hohen Fixkosten, die wir im Krankenhaus haben, die alleine entstehen zur Bereitstellung unseres Behandlungsspektrums, auch sachgerecht finanziert zu bekommen, ohne dabei auf die Fallzahlen schauen zu müssen.
Jetzt ist das was Positives, eine positive Veränderung?
Ja, also der Matthias hat es ja schon sehr gut hergeleitet oder dargestellt. Und unser Gesundheitsminister verbindet ja das immer mit dem Thema Entökonomisierung, dass er versuchen möchte, eben diese wirtschaftlichen Anreize, die aus den zusätzlichen Fällen, die man behandeln kann, eben abgemildert werden. Und ich glaube tatsächlich, dass die Vorhaltefinanzierung so das große verbindende Element in der ganzen Krankenhausreform sein wird. Und eigentlich ein richtiger Gamechanger sein kann, weil nämlich das zum ersten Mal ein Instrumentarium sein könnte, wo die Krankenhäuser unabhängig von der tatsächlichen Anspruchnahme und unabhängig von der Leistungsfähigkeit ihrer einzelnen Abteilungen auch eine gewisse Finanzierungssicherheit und Planbarkeit der Finanzierung erhalten, wenn sie gut ausgestaltet wird. Und das gibt aus meiner Sicht riesige Chancen für die Krankenhäuser, neue Formen der Zusammenarbeit oder auch eben viel gezieltere Behandlung von den Patienten, die wirklich in dem Setting notwendig versorgt werden müssen.
Mhm. Matthias, siehst du in der Vorhaltefinanzierung wirklich eine Chance oder ist das eher etwas, das steht jetzt erstmal im Gesetz, aber wir müssen erstmal gucken, was damit überhaupt passiert und wie das überhaupt umgesetzt wird?
Beides, würde ich sagen. Also sicherlich bedarf es da noch etwas Feinschliff und mir erschließt sich noch nicht alles, wie sich der Bundesgesundheitsminister die Vorhaltefinanzierung jetzt im Detail vorstellt, aber dafür sind wir noch relativ früh in der Reform. Leider, ich wäre gerne viel weiter, weil die Zeit an der Stelle leider wegrennt. Also insofern gibt es auf jeden Fall noch Diskussionsbedarf an der Ausgestaltung der Vorhaltefinanzierung. Aber die Grundrichtung ist richtig. Wir müssen gucken, dass wir das abbilden, was auch Realität ist. Krankenhäuser haben sehr hohe Fixkostenanteile. Wir müssen 24/7 Einsatzbereitschaft zur Verfügung stellen. Dafür brauche ich immer eine Mindestpersonaldecke und habe dort nicht die Möglichkeit, kurzfristig auf Schwankungen einzugehen und mal eben kurz Personal zu reduzieren oder zu erhöhen. Entsprechend sind der Großteil der Kosten, die im Krankenhaus entstehen, auch nicht kurzfristig variabel. Das betrifft die im weiten Teilen die Personalaufwendungen. Das betrifft aber auch Kosten wie Versicherungen, Energie, Abschreibungen, Zinsen, die durchlaufen, egal wie viele Patienten ich behandle. Der wesentliche variable Posten im Krankenhaus ist der medizinische Sachbedarf. Also das, was die Patienten an Medikamenten, Implantaten, Transplantaten und so weiter bekommen, die fallen natürlich nur an, wenn ich auch tatsächlich einen Patienten behandle. So dass vielleicht 20% der Kosten im Krankenhaus tatsächlich variabel sind. Insofern ist es schwierig mit dem jetzigen System, das rein auf eine variable Finanzierung, Vergütung geht, das auch sachgerecht abzudecken.
Ein ganz wichtiger Punkt, den Matthias da anspricht. Also das, was im Gesetz aktuell drinsteht, ist nur im weitesten Sinne eine Vorhaltefinanzierung. Das muss man ehrlicherweise sagen. Da wird relativ pauschal erstmal eine Systemumstellung vorbereitet, wo man einen Teil der heutigen Vergütung eben ausgliedert und über einen anderen Weg versucht, an die Krankenhäuser zu übergeben oder zu vermitteln.
Kannst du einmal ganz kurz darstellen, wie das aktuell im Gesetz vorgesehen ist?
Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen ist es wenig akademisch und eher eine klare politische Botschaft, dass man ein neues Vergütungssystem entwickeln möchte. Letztendlich passiert nichts anderes, als dass man einen Teil der bisherigen Vergütung, die über die Fallpauschalen bezahlt werden, nach Bundesländern und nach Leistungsgruppen, die neu eingeführt werden, herunterbricht und pauschal 60% davon in Zukunft nicht mehr fallabhängig vergüten möchte. In diesen 60% ist dann auch schon das Pflegebudget, was es ja schon seit einigen Jahren separat gibt, auch enthalten. Das heißt, es bleiben nur noch 40% von jeder DRG übrig, die dann noch fallabhängig finanziert werden soll. Da sind dann diese ganzen variablen Kosten mit abgedeckt oder vorgesehen, die Matthias gerade angesprochen hat. Das Problem an der Sache ist leider, dass die Verteilung dieses Vorhaltebudgets erstmal noch auf Basis der bisherigen Fallzahlen und Fallmengen vorgenommen wird. Das ist im ersten Schritt nachvollziehbar, weil es natürlich für die Übergangsphase eine gewisse Gerechtigkeit braucht, wer welchen Anteil von diesem Budget bekommt. Und das ist mit diesem Mechanismus durchaus gewährleistet. Schade und auch zweifelhaft finden wir als AKG die Problematik, dass nach 2 bis 3 Jahren in Zukunft immer wieder dieses Vorhaltebudget auf Basis der dann aktuellen Fallzahlen nachadjustiert werden soll. Das führt aus unserer Sicht dazu, dass wir leider nicht von diesen Fallzahlen-Effekten oder Fallmengenanreizen komplett wegkommen. Und da müssen wir im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens noch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag mit einbringen. Was mich aber riesig interessiert, gerade aus der Praxis, Matthias, wie geht ihr denn im Moment mit diesen Mengenanreizen um? Treibt ihr die Ärzte in den Wahnsinn, weil ihr immer mehr machen müsst, weil es wirtschaftlich so gefordert ist? Oder wie findet ihr da den richtigen Mittelweg?
Ja, das ist schwierig. Also einmal ist immer so ein bisschen die Frage, inwieweit das Krankenhaus letztendlich die Nachfrage steuern kann. Ich denke, eine wirkliche Fallzahlsteigerung ist für das einzelne Krankenhaus schwierig. Also diese Geschichte, dass man kommt ins Krankenhaus und geht mit einer Hüfte wieder nach Hause, halte ich für schwierig. Ich glaube, jeder, der schon mal in seinem Bekanntenkreis jemanden hatte, der eine Hüfte oder ein Kniegelenk bekommen hat, weiß, dass das in der Regel ein langer Weg im niedergelassenen Bereich ist, bis man überhaupt mal ins Krankenhaus und zur OP kommt. Also ich glaube, das sind alles nicht so Behandlungen, die einfach mal so verteilt werden, nur damit man jetzt Behandlungen hat. Und bei den Notfällen können wir Krankenhäuser uns das auch nicht aussuchen, wer bei uns in der Notaufnahme steht. Also insofern
wichtiger Punkt. Ja.
Sind die Steuerungsmöglichkeiten da beschränkt. Was wir aber natürlich versuchen zu steuern, ist, dass die Patienten zu uns kommen und nicht in ein anderes Krankenhaus kommen. Weil wir genau diesen Effekt haben, dass wir seit Jahren in dem bisherigen System einen Deckel in der Fortschreibung der Vergütung haben. Das heißt, wir bekommen nicht die vollen Kostensteigerungen refinanziert. Und das können wir nur erreichen, indem wir eine Fallzahlsteigerung erzielen und damit eine bessere Fixkostendeckung hinbekommen. Und das ist der Anreiz, den das jetzige System setzt und wo, denke ich, auch so ziemlich jedes Krankenhaus nach versucht zu steuern, manche mit mehr und manche mit weniger Erfolg.
Aber jetzt seid ihr ja ausgewiesener Maximalversorger und wir als kommunale Großkrankenhäuser sehen ja da auch eine besondere Verantwortung in der Versorgung. Nehmt ihr dann jeden Patienten, den ihr bekommen könnt, oder wie geht ihr damit um? Versucht ihr dort schon zu adressieren, für welche Behandlungen ihr besonders geeignet seid?
Also natürlich haben wir bestimmte Behandlungen, die wir anbieten. Unser Behandlungsspektrum ist als Maximalversorger halt sehr breit. Das heißt, wir machen nicht alles, aber sehr viel. Und innerhalb dieses Behandlungsspektrums selektieren wir aber nicht. Also das würde auch nicht zu unserem Selbstverständnis passen, dass wir als kommunales Großkrankenhaus hingehen und sagen, nein, bestimmte Behandlungen führen wir nicht durch, weil sie vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so attraktiv sind wie andere Behandlungen. Das ist eine Steuerung, die wir nicht vornehmen, aber was wir sehr wohl machen, ist zu versuchen, mehr Fälle zu produzieren, um eine bessere Wirtschaftlichkeit darzustellen.
Welche Steuerungseffekte ergeben sich denn durch die Vorhaltefinanzierung? Wie wird sich das verändern?
Also durch die Vorhaltefinanzierung würde der Druck rausgenommen werden, immer mehr Fälle zu machen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie sie ausgestaltet ist. Also ich rede jetzt von einer Vorhaltefinanzierung, die diese Voraussetzungen auch erfüllt. Wenn ich nur ein Umswitchen des Budgets in eine andere Form der Finanzierung habe, wird dort keine Steuerung möglich sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir nachher eine Änderung in der Steuerung haben werden, in der Ausgestaltung der Vorhaltefinanzierung. Und dann führt das dazu, dass eben dieser Mengenanreiz nicht mehr da ist. Und das finde ich gut. Also wenn wir jetzt alleine bei dem jetzigen bleiben, 60% Vorhaltefinanzierung, 40% weiterhin über DRGs, dann würde das dazu führen, dass die Schwankungen in den Erlösen nicht mehr so groß sind. Und zwar werden die Schwankungen exakt um 60% reduziert. Und das ist schon mal auf jeden Fall eine Verbesserung zur jetzigen Situation. Das muss man einfach so sagen. Die Feuerwehr oder die Polizei wird ja auch nicht danach finanziert, wie viele Verbrecher verhaftet werden oder wie viele Brände gelöscht werden. Ne? Diese Diskussion führen wir an der Stelle auch nicht und fangen dann an, zum Jahresende Personal abzubauen, weil es in dem Jahr weniger gebrannt hat. Ne? Das ist so ein Grundelement, wo ich denke, was im Krankenhauswesen auch gilt. Natürlich ist das ein bisschen anders als bei einer Feuerwehr oder Polizei von der Steuerung. Also eine gewisse Mengenkomponente, finde ich, kann man durchaus mit reinbringen. Also ein gewisser Anreiz darf mit da sein. Aber er muss adäquat sein und er muss auch passen zu dem Part oder zu dem Anteil der variablen Kosten.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und immer so ein leicht umstrittener Vergleich mit der Feuerwehr. Der Unterschied ist ja auch, dass sich die Bürger nicht aussuchen können, welche Feuerwehr zu ihnen kommt und es auch nur eine begrenzte Menge an Feuerwehr gibt und es sich in keinem Fall lohnt, nur weil man eine gute Feuerwehr in der Nähe hat, auch einen Brand mehr zu legen. Und da gibt es ja durchaus Studien und Perspektiven darauf, dass ja Versorgung schon auch davon abhängt, wie viel Angebot man hat. Und das sprichst du auch an. Wir wollen ja auch eine hohe Versorgung und wir wollen ja auch einen Anreiz, dass die Menschen versorgt werden. Das richtige Maß dieses Anreizes, das ist eine ganz schwierige Sache. Viele Politikerinnen und Politiker oder auch Wissenschaftler, die jetzt in der Regierungskommission zur Krankenhausreform mitgewirkt haben, sagen ganz offen, sie wissen nicht, wo der richtige Mengenanreiz liegt. Tatsache ist, dass ein voller Bezug auf Menge wahrscheinlich Fehlanreize mit sich bringen wird und ein voller Verzicht auf die Mengenanreize wird sicherlich auch zu Fehlanreizen führen. Denn eins muss man ganz klar sagen, In Zukunft haben die Krankenhäuser ein hohes Interesse, bis zu 20% weniger Leistungen zu erbringen, weil sie in diesem Korridor die gleiche Vorhaltefinanzierung bekommen und damit ihre Kostenstruktur, ihre Wirtschaftlichkeit optimieren könnten. Stellt sich mir die Frage, Matthias, habt ihr da schon Überlegungen angestellt, wie sich eure Wirtschaftlichkeit dadurch verändern könnte?
Ja, also du hast natürlich recht. Der Grundanreiz des Systems ist, dass ich im Grunde genommen mich genauso austariere, dass ich knapp die 20% unterschreite. Dann kann ich ein bisschen meine Kosten anpassen und kann damit sicherlich ein besseres wirtschaftliches Ergebnis erzielen. Ich glaube aber, dass das in den AKG-Kliniken nicht der Fokus ist. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, wir sind ja da, um die Versorgung sicherzustellen. Wir sind kommunale Großkrankenhäuser und der Hauptfokus liegt in der Versorgung und nicht in der wirtschaftlichen Optimierung. Wir müssen natürlich im Rahmen dessen wirtschaftlich effizient und gut arbeiten. Das ist der eine Part. Der andere Part ist der, die Frage ist ja, werden wir zukünftig überhaupt in der Lage sein, an der Stelle zu steuern? Natürlich kann ich nach unten immer sagen, ich nehme jetzt keine Patienten mehr auf. Aber ganz einfach, was passiert? Wir melden unsere Notaufnahme von der Notfallversorgung ab und nehmen keine elektiven Patienten mehr an. Elektive Patienten geht vielleicht noch ganz gut. Bei der Notfallversorgung wird dann Folgendes passieren. Drumherum die Krankenhäuser werden sich langsam auch von der Notfallversorgung abmelden. Dann werden wir im Zuteilungsmodus trotzdem Patienten bekommen, egal ob wir sagen, wir haben Kapazitäten frei oder nicht. Deshalb bin ich dort sehr skeptisch, ob es möglich sein wird, dort zu steuern. Und ich glaube auch, dass das eine sehr kurzfristige Denke wäre, so zu steuern. Und wir sollten unser Handeln schon auf einer langfristigen Denke ausrichten. Und deshalb denke ich, dass es wird sicherlich das eine oder andere Haus geben, das so versucht zu steuern. Aber das sehe ich jetzt nicht als zielführend an, das wirklich als System zu machen.
Ich habe mal eine ganz kurze Frage zum Thema Mengen. Also im Moment müssen ja viele Mengen gemacht werden aufgrund von Wirtschaftlichkeit, aber auch unter dem Aspekt der Mindestmengen. Wie wird sich das verändern?
Das muss man vielleicht ergänzen, dass der aktuelle Reformentwurf vorsieht, als Voraussetzung für das Erhalten einer Vorhaltefinanzierung auch eine gewisse Mindestmenge erfüllen zu müssen. Das hat zwei Komponenten, das hat zwei Gründe. Einerseits, um sicherzustellen, dass eine gewisse wirtschaftliche Betriebsgröße auch vorgehalten wird, dass eben Vorhaltefinanzierung nicht in Kleinstabteilungen gezahlt wird, wo diese Abteilungsstruktur mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirtschaftlich effizient arbeiten kann. Zum anderen hat es aber mit Sicherheit auch damit zu tun, dass man eben verhindern möchte, dass dieser Mengenanreiz unter eine kritische Menge fällt und sicher gehen will, dass eben die Mindestmengen erreicht werden, die für die Versorgung auch erstrebenswert sind. Insofern sind diese beiden Komponenten unmittelbar miteinander verbunden und in diesem jetzigen Vorschlag wird es schon dazu führen, dass sich eine ganze Reihe von Häusern überlegen muss, ob sie diese Leistungen noch erbringen können im Rahmen der Mindestmenge und der Strukturvoraussetzungen, um dann überhaupt eben auch Vorhaltefinanzierung zu bekommen. Das heißt, wir werden in diesen Bereichen mit Sicherheit einen gewissen Konzentrationsprozess erleben, weil nicht mehr alle diese Leistungen erbringen können. Und dann hat Matthias vollkommen recht, dass wir plötzlich vor der Situation stehen, dass wir die Nachfrage oder die notwendigen Leistungen in weniger Krankenhäusern erbringen müssen. Und wahrscheinlich die verbleibenden Krankenhäuser gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dort aktiv in die Mengensteuerung oder überhaupt in die Steuerung und Selektion der Patienten eintreten zu können. Oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich auch so und ich halte das grundsätzlich auch für sinnvoll. Wenn man mal so bedenkt, dass unsere Krankenhausstruktur ja historisch gewachsen ist und auch aus Zeiten stammt, in denen Entfernungen etwas anderes bedeutet haben, glaube ich, dass es durchaus möglich ist, auch dort zu sagen, man legt jetzt andere Maßstäbe an. Also vor 100 Jahren, 30 Minuten zum Krankenhaus war ein anderer Radius als heute. Und entsprechend kann man, ohne dass man an Versorgungsqualität einbüßt, sicherlich an der Stelle auch einen Konzentrationsprozess einläuten, ohne dass man Angst um die Versorgung haben muss. Man weiß ja heutzutage auch, dass bei Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, wir sind alle geprägt, jede Minute zählt, ja. Aber wenn ich in ein Krankenhaus komme, das eben keine Chest Pain Unit hat oder keine Stroke Unit hat, dann ist es besser, ein paar Minuten länger zu fahren und dafür adäquat versorgt zu werden. Und das wird man sicherlich nicht überall aufrechterhalten können. Nicht nur vom finanziellen Faktor her, sondern einfach, weil wir das Personal gar nicht haben werden, um überall diesen hohen Standard aufrechtzuerhalten. Also werden wir das auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels fokussieren müssen. Und da ist sicherlich auch die Steuerung über Mindestmengen sinnvoll.
Hast du denn irgendwelche medizinischen Leistungsbereiche im Auge, wo du sagst, da könnten wir dann, wenn es weniger Angebot gibt in den Krankenhäusern, echt auch in der Versorgung irgendwie zu Engpassen laufen?
Also ich sag mal so, wenn man die Reform gut macht, dann tariert man das ja so aus, dass man sagt, wir berücksichtigen diese Punkte. Und auch dort wird man, Krankenhausplanung ist ja letztendlich Ländersache, wird man in den Ländern sicherlich etwas Spielraum benötigen, das an die Gegebenheiten vor Ort anpassen zu müssen. Aber ich bin da zuversichtlich, dass es möglich ist, diesen Prozess zu begleiten, ohne dass man dabei ein Versorgungsproblem bekommt. Ich glaube, dass wir in Deutschland grundsätzlich eine gute Krankenversorgung haben und dass wir diese Reform jetzt brauchen, um auch zukünftig weiterhin eine gute Krankenversorgung zu haben.
Die Hypothese ist ja so ein bisschen, dass vor allen Dingen so leichtere Fälle stationär nicht mehr gemacht werden, wenn eben das Versorgungsangebot eingeschränkt wird. Durch die Vorhaltefinanzierung, durch Konzentrationseffekte. Das heißt also, es wird ein gewisser Druck entstehen, in der ambulanten Versorgung den einen oder anderen Fall zusätzlich zu behandeln und versorgen. Siehst du da Probleme oder auf die Krankenhäuser zukommen oder auf die Versorgung insgesamt?
Ja, das ist für mich so ein Punkt, der momentan in der Krankenhausreform noch nicht hinreichend diskutiert und besprochen wird, weil gerade das Thema sektorenübergreifende Versorgung ist eine Riesenherausforderung. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben Potenzial, dass Sachen, die jetzt stationär gemacht werden, ambulant erbracht werden oder hybrid, tagesstationär im Rahmen vom ambulanten Operieren, wie auch immer man, welches Namensschild man, sage ich mal, letztendlich da dran macht. Aber wir müssen auch diese Strukturen schaffen und das sehe ich momentan noch nicht als hinreichend. Der niedergelassene Bereich hat Probleme, was den Nachwuchs angeht. Das haben wir alle, Fachkräftemangel. Im niedergelassenen Bereich ist das aber noch stärker ausgeprägt als im stationären Bereich. Insofern mache ich ein Fragezeichen dran, wo jetzt die ganzen ambulanten, niedergelassenen Ärzte herkommen sollen, die dann entsprechend die ambulanten Leistungen den Krankenhäusern abnehmen. Das heißt, ich glaube, dieser Abfluss von diesen Leistungen in den ambulanten Sektor wird schwierig, außer man macht die Krankenhäuser fit oder schafft eigene Versorgungsformen, die entsprechend dann diese ambulanten Leistungen auch wirtschaftlich erbringen. Auch da sieht das Reformpaket ja Wege vor. Meiner Meinung nach ist das nur noch zu kurz gesprungen. Da bedarf es meiner Meinung nach auch noch Nachbesserungen, weil wir werden, sage ich mal, wenn wir das nicht machen, wird ja Folgendes passieren, das, was jetzt ja schon in weiten Teilen passiert. Krankenhäuser machen jetzt ja auch schon ambulante Behandlungen. Die werden aber im stationären Setting gemacht. Das heißt, die Kosten für diese ambulante Behandlung sind letztendlich genauso hoch wie für die stationäre. Ich spare ein bisschen das Essen, was der ambulante Patient nicht kriegt und vielleicht die Übernachtung. Aber ansonsten habe ich die gleichen Kosten. Und das ist nicht wirtschaftlich, das ist nicht effizient und das kann auch nicht die Antwort sein. Das heißt, wir müssen hier Angebote schaffen, die diese Patienten auch sinnvoll und adäquat behandeln. Weil wenn der niedergelassene Bereich sie nicht behandeln kann, stehen sie letztendlich wieder im Krankenhaus.
Matthias, wir sind jetzt gerade schon voll im Thema, was bedeutet das für die Versorgung allgemein? Wenn du mir jetzt mal so drei große Veränderungen nennen würdest, was glaubst du, wie werden Vorhaltekosten die Versorgung verändern, jetzt in Bezug auf den ambulanten Bereich, aber auch in Bezug auf neue Versorgungsformen?
Ja, also ich denke, die Vorhaltefinanzierung ist ein Element. Ne? Es ist ja auch ein Element in der Reform und es ist jetzt nicht, dass die Vorhaltefinanzierung alleine diese Änderungen hervorbringen kann. Meiner Meinung nach begleitet sie die Veränderung. Das eine Thema ist, dass wir diesen Fallzahldruck aus den Krankenhäusern rausnehmen, dass ja neben dem Thema, so das greift ja gerade auch in das Ambulante. Momentan halten Krankenhäuser ja viel auch an Behandlungen fest im stationären Bereich, die man vielleicht ambulant machen könnte, weil sie diese Fallzahlen stationär brauchen. Das heißt, wir können dorthin kommen und können sagen, wir nehmen den Krankenhäusern diesen Druck, dass sie diese Behandlungen auch in den ambulanten Bereich abgeben, sage ich jetzt mal, ne? Wohlgemerkt, das Problem, wer macht es denn nachher ambulant, das müssen wir noch lösen. Die Diskussion sehe ich momentan noch nicht, zumindest ist die noch nicht so im Vordergrund. Wird für mich aber ein ganz wichtiger Punkt sein in dieser Reform. Das heißt, wir können die Krankenhäuser auf das fokussieren, was sie eigentlich auch gut können, nämlich stationäre Behandlungen qualitativ hochwertig zu versorgen.
Du hast es kurz angesprochen, gerade mit dem letzten Aspekt. Ich würde mir ja wünschen, dass es auch eine Perspektive für neue Formen der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Krankenhäusern ermöglicht. Weil in dem Moment, wo man sich nicht mehr um die Patienten streiten muss in erster Linie, gibt es doch eigentlich ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, sodass sich jeder auch auf das Leistungsspektrum fokussieren kann, was er wirklich gut kann, wo er auch Spezialist ist. Und durch die Vorhaltefinanzierung eben auch eine solide, tragfähige wirtschaftliche Basis bekommt. Gibt es dazu bei euch schon Ansätze, Gespräche, Kooperationen, wie man das ausgestalten könnte?
Ja, also auch das sieht man, dass die Reformgedanken dort schon Früchte treiben. Natürlich weiß man noch nicht genau, wo die Eckpfeiler nachher tatsächlich liegen werden. Aber jetzt finden schon Gespräche zwischen Krankenhäusern statt. Also für uns kann ich das auf jeden Fall sagen, wo wir eben genau diese Sachen besprechen, diskutieren, überlegen, was macht denn noch Sinn, überhaupt zukünftig aufrecht zu erhalten. Wir haben zum Beispiel bei uns den stationären Versorgungsauftrag für eine Augenklinik abgegeben. Es gibt eine sehr große Augenklinik in der Nähe. Und wir hatten eine relativ kleine Einrichtung. Augenkliniken haben sehr hohes ambulantes Potenzial und entsprechend haben wir uns entschieden, dass wir hier schon eine Bereinigung machen. Eine Augenklinik ist auch relativ losgelöst und separat zu betrachten von anderen Strukturvoraussetzungen. Das konnten wir dann über eine Kooperation mit dem entsprechenden Krankenhaus regeln. Und es sind auch andere Punkte, die wir nochmal kritisch hinterfragen, auch bei uns, wo wir selber unser Leistungsspektrum jetzt durchgehen, überlegen, was werden wir denn perspektivisch anhand der Kriterien, die jetzt bekannt sind, überhaupt noch aufrechterhalten können. Wobei das klingt jetzt so negativ, aufrechterhalten können, das also zukünftig auch noch erbringen. Und wo müssen auch wir uns vielleicht noch weiter bewegen? Und wo können wir Sachen in Kooperation mit anderen Krankenhäusern machen? Also müssen wir diese Leistung wirklich selber erbringen oder kann die nicht ein anderes Krankenhaus für uns dann erbringen? Und ich glaube, dass dieser Prozess angestoßen ist und auch sinnvoll kommen wird und auch dort ja die Vorhaltefinanzierung oder eine Vorhaltefinanzierung den Druck aus dem System rausnehmen kann, um auch solche Kooperationen zu erleichtern. Ich hoffe, dass man dort, weil oft bei diesen Kooperationen oder Qualitätsanforderungen das Thema ist, wie schnell ist denn der andere Arzt dann am Patienten oder am OP-Tisch, dass man auch das bei der Reform berücksichtigt, dass natürlich, wenn der Arzt dann nicht mehr direkt in dem Krankenhaus ist, sondern im Nachbarkrankenhaus, dass er vielleicht ein bisschen länger braucht, bis er am OP-Tisch ist. Und das muss man sicherlich austarieren, wo ist das medizinisch sinnvoll machbar und wo nicht. Und entsprechend muss man dann natürlich auch die Mindestfallzahlen anpassen und sagen, naja, wenn wir aber der Meinung sind, dieser Arzt muss so schnell dort sein, dann muss ich vielleicht die Mindestzahl auch reduzieren, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten.
Nils, was wären deine großen Punkte, wie die Vorhaltekosten die Versorgung verändern?
Also für mich ist tatsächlich das spannendste Element diese Frage der Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern. Heute hat jedes Krankenhaus die gleichen Anreize, irgendwie die attraktiven und lukrativen Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und das führt sowohl von der medizinischen Qualität als auch von der Wirtschaftlichkeit zu genau den Problemen, in denen wir uns jetzt aktuell befinden. Und da erhoffe ich mir tatsächlich viel Kreativität und auch Mut, dort die Rollen neu zu verteilen und zu definieren. Ich glaube schon, dass man das auf Bundesebene dort einen einheitlichen Rahmen vorgeben muss. Es sind ja auch diese Versorgungslevel im Gespräch, die jetzt auch mit dem Transparenzgesetz verankert worden sind. Das halte ich einfach für einen Gewinn, um die Rollenverteilung in den Regionen vor Ort für alle anschaulich und transparent zu transportieren. Und darauf aufbauend braucht es, glaube ich, neue Formen der Zusammenarbeit, die aus meiner Sicht Richtung Telemedizin, die aber auch im Bereich der Servicebereiche von Labor über Aufbereitung von Geräten, Sterilisation und Versorgungsaspekten, also Wäscheversorgung, Reinigung und so weiter, komplett neu gedacht werden können, weil die Tatsache ist einfach, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen ja schon heute nicht mehr wirtschaftlich tragfähig diese Sachen selber in jedem Krankenhaus erbringen können und der Komponente des Fachkräftemangels ja nicht nur in den ärztlichen oder pflegerischen Bereichen ist, sondern im Bereich der IT ja auch schon ein riesengroßes Problem ist, sodass ich nicht glaube, dass langfristig in jedem Krankenhaus die notwendige Anzahl von IT-Spezialisten bis hin zu IT-Security-Spezialisten sitzen können, um das auch sicher zu gestalten, unsere Versorgung. Insofern glaube ich, dass die Vorhaltefinanzierung der entscheidende Faktor ist, um neue Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen, wenn wir es schaffen, sie wirklich weg von der Fallmenge zu bringen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass die Vorhaltefinanzierung natürlich nur dann tragfähig für alle reicht, wenn wir uns auf die wirklich bedarfsnotwendigen Krankenhäuser fokussieren. Die Wahrheit ist, wenn wir das jetzige Budget ohne Erhöhungen der Finanzierungskomponenten einfach anders verteilen, dann entsteht nur mehr Bürokratie und jedes einzelne Haus hat gar nicht mehr davon, sondern Vorhaltefinanzierung basiert auf der Annahme, dass ich eine Struktur habe, die es sich auch lohnt und die bedarfsgerecht finanziert werden muss. Und da müssen wir, glaube ich, auch strukturell und planerisch noch die ein oder andere Veränderung herbeiführen. Weil sonst ist das Vorhaltebudget nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Okay, ich höre da schon etwas Kritik am Gesetzesvorhaben oder an der Politik heraus. Vielleicht kommen wir jetzt einfach mal zu dem Thema und stelle jetzt erstmal die erste Frage an Matthias. Wie schätzt du aktuell das Gesetzesvorhaben ein und was wünschst du dir oder bist du zufrieden, unzufrieden?
Ja, also ich sage mal, der Prozess ist ja schwierig. Der Bundesgesundheitsminister treibt dort ein Reformvorhaben vor sich her, was vom Grunde her, von den Eckpfeilern meiner Meinung nach in die richtige Richtung zielt. Nur es ist ja in weiten Teilen gar nicht in seiner Kompetenz, sondern in Ländersache, eben die Krankenhausplanung, die Krankenhausstruktur zu machen. Das sind ja Sachen, die sind ja Aufgabe der Länder. Und da würde ich mir wünschen, dass Bund und Länder enger zusammenarbeiten und versuchen dort wirklich eine Lösung zu finden. Und das ist momentan so ein bisschen gefühlt eine verfahrene Situation, die natürlich nicht dazu führt, dass wir schneller vorankommen. Also ich wäre dafür, dass man eher an der einen oder anderen Stelle Abstrich in Kauf nimmt. Auch wir haben jetzt das Thema Vorhaltefinanzierung viel diskutiert. Ich habe vorhin gesagt, die 60% sind meiner Meinung nach zu wenig, aber ich würde lieber mit 60% Vorhaltefinanzierung und den Zwischenschritten, die Nils ja vorhin erläutert hatte, starten, und zwar früh starten, als dass wir jetzt noch 2 oder 3 Jahre diskutieren, ob man nicht 65 oder 70% oder wie auch immer macht, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt anfangen, den Prozess politisch zu begleiten, weil das muss jedem bewusst sein. Die Parameter, die jetzt die Krankenhauslandschaft ändern, und zwar unstrukturiert verändern, die warten nicht auf die Reform. Das heißt, Fachkräftemangel ist da. Das Thema Digitalisierung ist da. Wir haben auch die Ambulantisierung der Medizin. Das sind alles Eckpfeiler, die einfach passieren. Das ist jetzt nichts, was auf ein Gesetz wartet. Und entsprechend würde ich mir wünschen, dass die Politik sich nochmal konstruktiv zusammensetzt und jeder bereit ist, auch an der einen oder anderen Stelle Kompromisse vielleicht einzugehen, dass wir wirklich auch in den Transformationsprozess kommen. Ne? So ein Beispiel ist jetzt, der Transformationsfonds soll erst ab 26 gelten. Und alle Maßnahmen, die vorher angestoßen werden, werden nicht darüber finanziert. Setzt doch jetzt den Anreiz, ich warte jetzt mal bis zum Jahr 26, weil sonst muss ich mir das Ganze ja selber finanzieren. Das sind so Sachen, die verstehe ich da nicht, wo ich sage, warum setze ich solche Signale, dass ich den Krankenhäusern sage, jetzt wartet mal noch bitte 2 Jahre, bis ihr irgendwas macht, sondern nee, wir müssen jetzt anfangen, das aktiv zu gestalten, um eben die Versorgung sicherzustellen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir genug Geld im System haben, um eine gute Versorgung in Deutschland sicherstellen zu können, wenn wir eine entsprechende wirtschaftliche Struktur haben. Und mit wirtschaftlicher Struktur, da redet ja, wird immer was anderes verstanden. Also die Krankenkasse sagt, naja, der Fall, den das Krankenhaus stationär erbringt, den streiche ich auf ambulant und das ist dann für mich wirtschaftlich, weil ich weniger bezahlen muss, aber die Kosten sind im Krankenhaus ja trotzdem da. Also ich rede da aus einer volkswirtschaftlichen Wirtschaftlichkeit und nicht aus der Sicht eines einzelnen Akteurs.
Nils, was sind deine Kritikpunkte?
Ja, klar ist, dass wir weder ausreichend Personal noch Geld haben, um so weitermachen zu machen wie bisher. Und im Moment erlebe ich leider diese politische Auseinandersetzung irgendwie so zwischen Detaildiskussionen über einzelne Strukturkomponenten, also was muss ein Krankenhaus bereithalten oder vorhalten, um überhaupt einzelne Leistungen erbringen zu dürfen, und auf der anderen Seite der großen Hoffnung oder dem Ruf nach mehr Geld. Das beides ist für mich noch nicht ganz zusammenzubringen, denn am Ende ist das Finanzierungssystem ja maßgeblich dafür verantwortlich, was für Strukturen wir in den Krankenhäusern haben. Und die Finanzierungsanreize sind der entscheidende Faktor und das wesentliche Element, um eben eine Weichenstellung einzuleiten. Matthias hat es angesprochen mit dem Transformationsfonds. Und für mich das beherrschende Thema ist da eine sinnvolle Ausgestaltung einer Vorhaltefinanzierung, die nicht darauf abzielt, den Status quo irgendwie zu retten oder zu lösen, sondern eben langfristig die richtigen Anreize und Grundlagen zu schaffen, um eine Krankenhausversorgung zu haben, die irgendwie nachhaltig und tragfähig auch ausgestaltet werden kann. Und darauf wird aus meiner Sicht noch zu wenig Fokus gelenkt, und wir werden alles dafür tun, auch mit der AKG dort stärkeren Fokus auf eine sinnvolle Ausgestaltung der Vorhaltefinanzierung noch hinzubekommen. Denn alles andere sind so kurzfristige Rettungsanker oder Hilfsmaßnahmen, die aber die grundlegenden Probleme nicht lösen können.
Wann rechnet man mit einem Referentinnenentwurf?
Ja, der erste Referentenentwurf ist ja schon durchgesickert, wurde an die Länder verteilt und dann ist es auch ganz schnell an in den Medien gelandet. Eine offizielle Einladung an die Verbände zur Anhörung im Gesundheitsministerium gibt es noch nicht. Ich weiß aber, dass in den nächsten Wochen bereits die eine oder andere Gesprächsrunde zu den Entwürfen auch im BMG stattfinden wird. Da werden dann auch die üblichen Verbandsvertreter vor Ort sein und präsent sein. Der Gesundheitsminister hat angekündigt, dass noch im April der Referentenentwurf auch von der Bundesregierung, aber also dem Kabinett aus allen Ministern, Ministerinnen und Ministern verabschiedet werden soll. Wann allerdings dann der Bundestag in seine Beratung einsteigt, das ist im Moment noch nicht genau abzusehen.
Okay, wow. Okay. Ich würde noch über ein anderes Thema sprechen, was gerade schon auch angesprochen wurde. Und zwar sind das die Personalverteilung und die Mitarbeitenden. Du hast gerade, Nils, schon so als Beispiel genannt, der IT-Experte, den sich jetzt vielleicht auch Krankenhäuser teilen könnten. Matthias, wäre das wirklich so ein mögliches Sharing-Modell?
Ja, also Nils hat ja vorhin ein paar Punkte angesprochen, wo ich sage, teilweise sind die auch im jetzigen System schon möglich und werden ja auch gelebt. Also Wäscheversorgung oder Sterilgutversorgung, solche Sachen werden ja nicht mehr in jedem Krankenhaus selber gemacht. Also der Weg war auch unterm jetzigen System schon machbar. Man wird sicherlich im Bereich, und das wirkt sich ja aufs Personal aus, dass man bestimmte Leistungen vielleicht nicht mehr selber erbringen muss, ne? Auch wir haben das, dass wir für bestimmte Strukturvorgaben Ärzte vorhalten müssen. Wenn wir das 24/7 machen müssen, dann braucht man schon eine gewisse Anzahl an Ärzten, die man dort hat. Wenn man gar nicht so viele Patienten hat, um diese Ärzte, sage ich mal, auszulasten, dann ist das natürlich relativ teuer. Das heißt, in solchen Bereichen ist das durchaus sinnvoll zu sagen, na, warum machen das nicht zwei Krankenhäuser oder drei Krankenhäuser zusammen und bauen dadurch eine effizientere Struktur auf. Da hilft meiner Meinung nach die Vorhaltefinanzierung. Natürlich ist das immer schwierig, wenn das in strategische Punkte eines Krankenhauses geht, ne? Also wenn ich jetzt das EDV-Thema nehme, müsste ich ja jetzt erstmal gucken, dass die Krankenhäuser auch die das gleiche EDV-System und die gleiche EDV-Landschaft haben oder zumindest mal in den wesentlichen Flöcken, damit ich dort einen Vorteil habe. Bedeutet, da die Landschaft hier sehr heterogen ist, dass erstmal einige Krankenhäuser den Weg gehen müssten und sagen müssten, ich ändere jetzt oder ich wechsle mein Krankenhaussystem. Das ist natürlich auch mit einem großen Aufwand und sehr viel Anpassungen verbunden. Das sehe ich als schwierig an, aber wenn man zum Beispiel, also es gibt dort schon Punkte, wenn ich jetzt ins Saarland bei uns gehe, wir haben jetzt uns entschieden, dass alle Krankenhäuser zusammen ein Patientenportal ausschreiben, so dass wir im Saarland ein einheitliches Patientenportal haben. Da gibt es ja auch andere Regionen, die das schon so gemacht haben. Wir haben zwar hinten dran andere Systeme, andere Schnittstellenanbindungen, aber der Patient hat eine Oberfläche, ein System. Und das schafft sicherlich auch Synergien und hilft allen. Also nicht nur im Handling und Nutzung, sondern auch im Betreiben des Systems. Also es gibt dort schon Punkte. Aber EDV sehe ich noch als schwierig an, weil da noch andere Hürden sind. Ne? Neben dem, dass es dann eine Strategiebestimmung auch ist, die mit dran steht. Aber sicherlich ist der Weg für Kooperationen im Gesundheitswesen dort jetzt größer und weiter gemacht oder wird weiter gemacht durch die Reform.
Wäre es dann so, dass eine Ärztin dann einfach bei drei Kliniken gleichzeitig eingestellt ist oder wie läuft das dann ganz praktisch?
Das kann man unterschiedlich ausgestalten. Also das ist immer die Frage, ob man sagt, ich habe jetzt ein Krankenhaus, das entsprechend das Personal hat und dann Leistungen für die anderen Krankenhäuser erbringt, indem entweder Ärzte in das Klinikum kommen und bestimmte Sprechstunden machen. Oder dass man sagt, ne, es gibt sozusagen die, an einem Standort ist das Hauptpersonal und dezentral gibt es dann noch so kleine Satelliten, die dann nicht den vollen Umfang haben, aber als Backup dann diesen Hauptstandort. Und ob dann die Mitarbeiter dezentral bei dem jeweiligen Klinikum angestellt sind oder beim zentralen Standort, das sind sicherlich Modelle, die man dann im Einzelnen diskutieren und besprechen kann. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, wie man es nachher macht. Das muss dann für die Krankenhäuser passen.
Nils, was kriegst du so aus anderen Krankenhäusern mit, wie sich das auf die Mitarbeitenden- und Personalplanung auswirkt?
Ja, also ich würde mir da schon noch ein bisschen mehr Fantasie wünschen. Und Matthias hat es angesprochen, wo dann natürlich vor Ort immer die Herausforderungen sind. Ich glaube aber schon, dass wir, wenn wir diese Reform ernst nehmen und auch unsere knappen Ressourcen, gerade im Personal, uns wirklich bewusst machen, wird die Versorgung in den Regionen besser aufeinander abgestimmt werden müssen und auch besser miteinander vernetzt werden müssen. Und da ist das Thema Patientenportal ja so ein schönes Beispiel, was auch aus medizinischer und aus der Perspektive der Patienten total sinnvoll ist, dass eben die Krankenhäuser einer Region, die eines Tages zusammenarbeiten werden müssen, auch nicht drei verschiedene Patientenportale haben, wo sich der Patient jeweils wieder individuell identifizieren und anmelden muss. Und das sind genau diese Elemente, die ich meine. Der nächste Schritt, der darauf aufbaut, ist ja auch die Zusammenarbeit mit telemedizinischer Versorgung. Ich glaube, bevor man anfängt, wieder Strukturelemente irgendwie Ausnahmen zu machen, dass man dort sagt, da kann auch der Arzt irgendwie im Nachbarkrankenhaus angestellt sein, wenn er einmal in der Woche darüber fährt oder man sich Stellenanteile teilt oder sowas, muss man sich doch die Frage stellen, was können wir heute eben durch telemedizinische Versorgung in die Peripherie bringen? Wie können wir sicherstellen, dass medizinische Kompetenzen zeitlich und örtlich unabhängig verfügbar sind? Nur dann können wir doch wirklich sicherstellen, dass wir die Expertise, die wir haben, auch effizient nutzen, da wir sie gebrauchen. Und das sind so Elemente, die mir leider noch zu kurz kommen in der ganzen Debatte, die auch in der politischen Debatte zu kurz kommen und wo ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren massiv Kreativität und Mut entwickeln, dort neue Lösungen, Formen der Zusammenarbeit zu realisieren.
Mhm. Matthias, habt ihr schon kreative Lösungen in petto?
Ja, also wie gesagt, wir sind mit anderen Trägern schon in Gesprächen über Lösungen. Das ist jetzt aber noch nichts, was ich hier in einem Podcast öffentlich kundtun kann. Aber ich denke, es finden hinter den Kulissen schon viele Gespräche, nicht nur bei uns statt, um solche Wege zu gehen. Ich denke, an der einen oder anderen Stelle ist natürlich die Trägerstruktur nicht so ganz einfach. Dadurch sind natürlich immer unterschiedliche Interessen hinten dran, weil es unterschiedliche Träger sind. Das macht das Leben dort nicht unbedingt einfacher, aber ich sehe dort einen Weg und ich sehe, dass die Reform dort auch positive Impulse setzt, diese Wege zu gehen, was man in der Vergangenheit nicht gemacht hat. Also in der Vergangenheit waren diese Kooperationsgespräche, also es gab schon immer Kooperationen zwischen Krankenhäusern, zwischen bestimmten Sachen, aber ich sage mal, man hat nur das gemacht, was einem nicht wehgetan hat. Ne? Solange ich nichts abgeben muss, kann ich das gerne machen. Aber ich glaube, dass die Reformgespräche oder die Kooperationsgespräche zwischen den Häusern jetzt eine andere Qualität bekommen, als das früher der Fall war. Auch sowas wie dieses gemeinsame Patientenportal, wo wir uns im Saarland zu entschieden haben, das weiß ich nicht, ob man das vor 10 Jahren auch so gemacht hätte. Also ich glaube eher nein. Und insofern glaube ich, sind das schon positive Impulse, die in die richtige Richtung gehen.
Okay, ja, für kreative Lösungen und solche Zusammenarbeiten braucht es eben auch eine gute gesetzliche Grundlage. Und dafür ist ja Nils ein bisschen zuständig. Deswegen ist jetzt meine Abschlussfrage an dich, Matthias. Wir haben immer eine Frage, und zwar, das ist die Frage, was wünschst du dir denn so in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Krankenhausreform oder / Vorhaltefinanzierung, was Nils quasi so in die Politik mitnehmen kann?
Ja, ich wünsche mir, dass der Dialog aufrechterhalten wird, dass wir ein bisschen aus dieser konfrontativen Stillstand-Diskussion rauskommen, die wir jetzt, weiß gar nicht, 1 bis 2 Jahre lang haben, wo nicht sonderlich viel passiert ist, sondern wo man in der Politik sich ja einfach nicht einig werden konnte, und dass wir dort vielleicht die Konflikte so ein bisschen auflösen und versuchen, nochmal an einem Strang zu ziehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die dort zu lösen ist, weil letztendlich, glaube ich, sind ja die Interessen gar nicht so unterschiedlich. Der Bund will eine möglichst kostengünstige, adäquate, flächendeckende Versorgung haben. Die Länder wollen das haben. Die Kassen wollen auch ihre Versicherten versorgt wissen. Und wir Krankenhäuser und auch die Niedergelassenen wollen ebenfalls die Versorgung sicherstellen. Also ich glaube, dass wir ja eigentlich ein gemeinsames Ziel haben, und das vielleicht nochmal mehr in den Fokus zu rücken und zu sagen, wie kommen wir dorthin? Das fände ich sehr wichtig, diese Impulse mitzusetzen. Das ist so, sage ich mal, auf der Metaebene. Und das andere ist für mich natürlich das Thema Vorhaltefinanzierung. Ja, brauchen wir. Ein bisschen Feinschliff wäre noch schön, aber zur Not lieber das nehmen, was jetzt da ist, und starten, und dann kann man immer noch modifizieren. Vielleicht das Thema Bürokratie, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Unser Gesundheitsminister sagt ja, dass das neue System ein Bürokratieabbau ist. Das sehe ich noch nicht, weil ich habe dann das Pflegebudget, was eine sehr bürokratische Einrichtung ist. Ich habe dann einen Teil noch irgendwo DRG-fallabhängiges Vergütungssystem. Das heißt, die ganze Dokumentation, alles, was die letzten Jahre fürs DRG-System eingeführt wurde, was extrem aufwendig ist, da beschäftigen sich viele Leute im Krankenhaus mit und auch bei den Kassen, wird ja weiter aufrechterhalten. Und ich muss jetzt nochmal das Thema Strukturvoraussetzungen und Strukturprüfungen wird noch mehr in den Fokus rücken. Ich sehe da noch nicht, dass da eine Bürokratieentlastung ist. Ich befürchte, dass wir noch mehr Krankenhauskontrolle einstellen müssen. Nichts gegen Krankenhauskontrolle. Aber das ist vielleicht, dass man es in Deutschland mal auch schafft, tatsächlich Bürokratie zu reduzieren. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen Vertrauen dazu. Und da ist natürlich viel Misstrauen im System. Aber das fände ich gut, zu sagen, wie kann ich denn dann das Rest-DRG-System so verschlanken und so vereinfachen, dass ich wirklich eine Bürokratie-Erleichterung bekomme. Dann hatte ich ja schon mal gesagt, das Thema sektorenübergreifende Versorgung. Ich glaube, das muss noch stärker in den Fokus, weil es eben nicht reicht zu sagen, naja, das ist jetzt, wir definieren jetzt einen Katalog ambulanter Leistungen und für die ambulanten Leistungen gibt es dann jetzt einfach weniger Geld und fertig. Das wird ein Versorgungsproblem mit sich bringen. Das ist für mich noch zu kurz gesprungen. Und das Thema Transformationsfonds würde ich mir wünschen, dass man dort den Blick ein bisschen weitet. Momentan ist der Transformationsfonds, ich drücke es jetzt mal so ein bisschen gehässig aus, ein Krankenhausschließungsfonds und ein Fonds, um ländliche Krankenhäuser in so Hybrideinrichtungen umzuwandeln, die ich auch so ein bisschen kritisch sehe. Also ich glaube, die Richtung ist nicht falsch, aber wenn ich dann doch noch irgendwie ein halbes Krankenhaus habe, weiß ich nicht, ob das nachher wirtschaftlich ist. Aber wir werden Strukturen schaffen müssen, um diese ambulanten Leistungen, die wir zukünftig nicht mehr stationär machen wollen, aufzufangen. Und da muss der Transformationsfonds meiner Meinung nach auch rein und muss diese mitfinanzieren.
Vielen Dank für das ausführliche Abschlussstatement. Ich gebe das letzte Wort an Nils, der bestimmt auch noch mir sagen kann, was er sich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen hat oder was du dir auch von Matthias wünschst.
Ja, also mitgenommen habe ich auf jeden Fall die Botschaft an den Gesetzgeber, was zu wagen und zügig zu starten, alles bis 110% zu überlegen und abzuwägen, sondern zügig in die Reform einzusteigen und gegebenenfalls nachzujustieren. Und ich nehme mit, dass das die Krankenhäuser vor Ort ja auch schon tun. Und das finde ich ein ganz, ganz hervorragendes Beispiel und eine ganz hervorragende Botschaft, dass ja die Krankenhäuser in unserem Land jetzt auch schon aktiv werden. Matthias hat aus dem kommunalen Maximalversorger berichtet und auch aus dem Land berichtet, was da jetzt schon gemeinsame Aktivitäten gestartet werden, wie das Patientenportal. Und das ist die entscheidende Sache. Die Krankenhausreform wird durch die Krankenhäuser umgesetzt und nicht durch den Gesetzgeber in Berlin. Und der schafft nur die Rahmenbedingungen. Und da müssen wir jetzt so schnell wie möglich ins Handeln kommen, weil wir haben einfach keine Zeit mehr, noch auf den goldenen Anker zu warten.
Vielen Dank auch dir und danke für euch für das gute Gespräch. Ich verabschiede mich. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und liebe HörerInnen, sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Schreibt uns auf Social Media. Die AKG sind dort überall vertreten. Und danke Matthias, danke Nils, das war's für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Vielen Dank.
Bis dann.